Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen wieder zu diesem Glaubenstag und bin dankbar, dass wir wieder auch Gottes Wort hören können und auch gerade einen Blick von der Bibel her auf Entwicklungen nehmen dürfen, die einfach auch jeden wachen, ernsten Gläubigen in der heutigen Zeit beschäftigen müssen und auch ja, besorgen müssen. Wir haben gehört von Nehemia, dem die Last des Zustandes des Volkes Gottes wirklich so bedrückt hat, ihm so zu Herzen gegangen ist, dass er ernstlich gebetet hat für die Situation im Volk Gottes und den Herrn angerufen hat, dass er sich erbarmt und da wirklich auch noch Veränderung schenkt. Und ich denke, eine der ganz großen Entwicklungslinien in unserer endzeitlichen Christenheit, die uns beschäftigen müssen, die uns auch beugen müssen und wo wir auch im Gebet vor Gott stehen müssen, das ist die ökumenische Verführung. Und es ist eine Tatsache, dass gerade in dem 500. Jahr, wo man die Reformation feiert, dass da die ökumenischen Verführungen und die ökumenischen Bestrebungen zur Vereinigung aller äußerlichen Namenschristen, besonders auch zur Vereinigung der Protestanten mit der römischen Kirche, einen gewissen Höhepunkt, eine Verstärkung auch eben dieser Versuche und Bemühungen zu verzeichnen haben, da eine große Einheit aller zu erreichen, die sich mit den Lippen zu Christus bekennen. Und das ist ja Ökumene. Ökumene bedeutet zunächst einmal, dass äußerliche Christen versuchen, den Riss zwischen katholisch, evangelisch und orthodox zu heilen, in Anführungsstrichen, da wieder eine Einheit herzustellen, so wie sie ein Stück weit eben in der römischen Kirche vor diesen ganzen Teilungen vorhanden war. Und man meint, das sei der Wille Gottes und es sei zur Ehre des Herrn Jesus Christus. Und in Wirklichkeit ist das eine ganz große Verführung, eine ganz große geistliche Gefahr, denn hier wird nicht der Leib des Christus, die Einheit, die Christus selber geschaffen hat, unter den wahren Gläubigen betrieben, die auch in Johannes 17 vom Herrn geoffenbart wird. Und Johannes 17 ist ja das Stichwort für die Ökumeniker, dass sie missbrauchen, obwohl das überhaupt nicht so gemeint ist, um eben ihre Einheitsbestrebungen zu rechtfertigen, sondern hier geschieht die Vereinigung einer abgefallenen äußerlichen Christenheit, die mit dem lebendigen Glauben und mit dem lebendigen Herrn nichts mehr zu tun hat. Aber diese ökumenische Verführung geht auch bis in die Reihen derer, die sich gläubig nennen oder die auch wirklich gläubig sind. Also bis in die Reihen der Evangelikalen und bis in die Reihen auch von Gemeinden, die zumindest früher bibeltreu waren, die sich auch früher von der Ökumene ferngehalten haben. Wir können das ja feststellen. Ich denke, viele von uns sind einfach auch bekannt mit dem Pietismus oder selbst dort auch innerlich verwurzelt gewesen, dass gerade auch in diesen Kreisen früher ein gewisses Misstrauen gegenüber der Ökumene zu verzeichnen war. Das war in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts noch so. Und man kann wirklich feststellen, auch wenn man regelmäßig Idea Spectrum liest, die Verlautbarung der Evangelischen Allianz, dass eben diese Abgrenzung immer mehr geschmolzen ist und immer mehr niedergerissen wurde und dass immer offener eben auch diese Bestrebung zur Einheit aller Namenschristen, auch von Evangelikalen, befürwortet wird. Ich möchte einfach ein paar Bibelworte dazu lesen, um uns einfach auch eine geistliche Perspektive zu geben, diese Dinge, diese Bestrebung zu durchschauen. Und wir fangen mal an mit Matthäus 13, mit diesem prophetischen Wort, das interessanterweise von den Theologen der Ökumene auch völlig anders ausgelegt wird, als es viele bibeltreue Ausleger auslegen. Matthäus 13, 33 heißt es ja, ein anderes Gleichnis sagte er ihnen. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Nun, die ökumenischen liberalen Theologen sagen, ja, das ist ein Bild dafür, dass das Christentum und das Evangelium allmählich die ganze Welt erobert und durchsäuert, sodass am Schluss die ganze Welt christlich sein wird. Und wenn man die Bibel wirklich studiert, dann stellt man rasch fest, Sauerteig ist eigentlich überall ein Bild für Böses, ein Bild für Sünde und Irrlehre. Ich möchte es jetzt gar nicht genau begründen, aber wenn wir das studieren, jede Erwähnung des Wortes Sauerteig ist immer etwas Negatives, immer etwas Zersetzendes. Fäulnis ist damit gemeint, geistliche Fäulnis. Und deswegen ist es ein Bild letztlich auch für die große ökumenische Verführung, das uns hier gegeben wird, dass innerhalb des reinen Mehls der heiligen apostolischen Anfangsgemeinde Sauerteig der Irreführung ausgebreitet würde und am Ende ist wirklich nur noch die abgefallene Namenschristenheit übrig. Und das ist eigentlich dann Offenbarung 17 und 18, die Hure Babylon, die große Welteinheitskirche der allerletzten Endzeit. Abgefallen von Christus, aber immer noch dem Namen nach Kirche. Die untreue Frau, die Hure. Und das ist eben dieser Punkt, dass dieser Sauerteig sich unablässig ausbreitet. Und was ist das Geheimnis dieser Verführung? Das finden wir auch in diesem Gleichnis so schön dargestellt. Es ist heimliches Hineinmischen. Der Satan ist der Meister und Künstler der Vermischung. Und der Herr Jesus will Trennung, Absonderung der wahren Gemeinde von allen Verführungsströmen. Das ist das genaue Gegenteil von Ökumene. Ja? Der Herr Jesus will sehr wohl, dass wahre Gläubige, die wirklich wiedergeboren sind, auf der Grundlage der biblischen Wahrheit bestrebt sind, einmütig zu sein und die Einheit der wahren Gläubigen zu fördern. Aber das ist etwas total anderes als Ökumene. Das ist das genaue Gegenteil davon. Und diese ökumenische falsche Einheit durchsäuert längst auch die evangelikalen Kreise. Und damit meinen wir jetzt mal einfach die Kreise der Evangelischen Allianz. Die gibt es ja in der Schweiz genauso wie in Deutschland. Und die sind praktisch die Hauptorganisation der Kreise, die man evangelikal nennt. Und ich persönlich bin an dem Punkt, wo ich sage, evangelikal heißt heute eine Verführungsströmung. Und es ist nicht mehr das, was es einmal war, nämlich Christen, die sich wirklich zum Evangelium Gottes bekennen und die Bibel treu sind. Das war früher mal evangelikal. Aber leider muss man sagen, in den letzten Jahrzehnten haben sich die, die sich so nennen, so weit von Gottes Wort und Gottes Wahrheit entfernt, dass man sagen muss, der moderne Evangelikalismus im Gegensatz zu den Zeiten Wesleys, Whitfields, Spurgeons ist eine Verführungsströmung geworden, eine Vermischungsströmung, wo eben die ökumenischen Gedanken auch einen ganz massiven Eingang gefunden haben. Was ist das Wesen der wahren Gemeinde? Wir haben schon vorher gehört von Jerusalem und da fiel auch schon dieses Stichwort der Braut des Christus. Und wir wollen uns erinnern an das, was wirklich Gemeinde Jesu Christi ist. Und da lesen wir in Epheser 5 ja diese bewegenden Worte über den Bräutigam, der sich geheiligt hat und geopfert hat für seine Brautgemeinde. Lesen wir mal Epheser 5 ab Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Die Gemeinde ist herausgerettet aus der Welt, geschieden von der Welt und von allen religiösen Strömungen der Welt. Das ist ihr Wesen. Die Gemeinde ist geheiligt, abgesondert für Gott durch das Blut Jesu Christi, durch das Opfer des Lebens des Herrn Jesus. Und das bedeutet, dass die Gemeinde geistlich getrennt ist von allen heidnischen Religionen. Und die Ökumene will ja im zweiten Schritt nicht nur alle Namenschristen vereinen, sondern auch alle heidnischen Religionen mit unter ihre unbiblische Einheit hineinbringen. Das ist Verrat und Abfall gegenüber Christus und dem Evangelium. Die wahre Braut Christi ist dem Herrn Jesus geweiht. Das heißt, sie ist ganz für ihn da und gar nicht mehr für die Welt da. Das sollte unsere geistliche Stellung sein. Wir müssen uns immer wieder fragen, wie sieht es mit unserem Zustand aus, mit unserem Leben? Leben wir so, wie wir eigentlich berufen sind zu leben? Als Einzelne gibt es da manches, was ganz sicher zu prüfen ist und auch zu, wo wir uns beugen müssen. Und das gilt auch für die Gemeinde. Ja? Die Gemeinde ist immer in der Gefahr, geistlich verführt zu werden, sich mit dieser Welt, mit den Religionen der Welt zu vermischen und von Christus abspenstig machen zu lassen. Und das ist auch die Bestrebung des Satans, des großen Verführers. Und da finden wir ein ganz ernstes Wort in 2. Korinther 11. Und das ist eben auch, denke ich, ganz wichtig, wenn wir diese ökumenischen Bestrebungen in der Tiefe durchschauen wollen, dass das genau auch dieser geistliche Kampf in der Endzeit ist, der dort beschrieben wird in 2. Korinther 11 ab Vers 2. Sagt der Apostel Paulus, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer oder mit der eifersüchtigen Liebe Gottes, könnte man auch etwas freier sagen. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, einem einzigen, nicht vielen, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Die Gemeinde soll eine keusche, eine heilige, unbefleckte Braut für den Herrn Jesus sein. Wir sollen uns von der Welt unbefleckt halten. Jakobus 1, Vers 27 ist das, denke ich. Ja. Und genau dort setzt der Satan an und versucht, die Gemeinde in die Welt hineinzuziehen, mit der Welt zu vermischen. Und das ist im Grund geistlich gesehen Hurerei, Untreue. Ja. Und deswegen sagt eben auch hier das Wort, und das ist ganz wichtig, was wir in Vers 3 lesen, ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Also hier sehen wir, dass eben der Verführer, der Feind, der sich als Engel des Lichts verstellt, das kommt später noch in 2. Korinther 11, dass er versucht, eine gefälschte Form von Christentum in die Gemeinde hineinzuschmuggeln. So fing es an. Ein falscher Geist, ein falscher Jesus, ein falsches Evangelium. Das war der Anfang der Korruption der apostolischen Gemeinde hin zu der katholischen Kirche. Und es fing eigentlich schon am Ende der Apostelzeit an. Und es geschah ganz schnell, dass letztlich da ein falsches, unbiblisches Gebilde sich herausgebildet hatte, das eigentlich eine heidnische Mysterienreligion war, die nur noch den Namen Christus im Munde führte. Und im Wesen war diese Religion heidnische, griechische Philosophie und griechische Mysterien. Religion, Mysterienverehrung. Ja. Und das ist dieses Geheimnis der Hure Babylon, das Mysterion. Und da werden wir nachher noch drauf kommen. Aber diese Entartung, die bedeutete eben, dass der Satan auch da praktisch die Braut verführen wollte zur Untreue gegenüber Christus. Ja. Dass diese Einfalt Christus gegenüber, das bedeutet, dass der Herr Jesus uns alles ist, dass er unser Leben ist, dass wir bereit sind, ganz für ihn zu leben und alles andere preiszugeben, hinzugeben, um für ihn in Treue zu leben. Und diese Einfalt, die versucht der Satan zu zerstören. Und seine große Methode ist, sollte Gott wirklich gesagt haben, ja? Dass die Bibel, die biblische Wahrheit verdreht wird. Und das ist genau das, was die ökumenische Bewegung im großen Umfang macht, dass sie sagt, ja, Christus will doch, dass alle Namenschristen eins sind und das sind dann genau eben diese abgefallenen Anhänger der katholischen Kirche und wir wollen ja da keinen aufrichtigen Katholiken irgendwie beleidigen oder verletzen, sondern es geht einfach darum, dass sie einem furchtbaren Betrug anheimgefallen sind, dass sie einer Religion anhängen, die scheinbar das Heil verspricht und scheinbar sich zu Christus bekennt und in Wirklichkeit wird dort das Heil von magischen Sakramenten, von einer falschen Priesterschaft angeblich vermittelt. Und das ist das absolute Gegenteil von dem wahren Christusglauben. Und dieser Betrug, der wird heute in großem Umfang auch in früher bibeltreue Kreise hineingetragen. Und auch dafür gibt es ein prophetisches Bild, zumindest verstehe ich Offenbarung 2, dieses Sendschreiben an Thyatira, genau auch in diese Richtung, dass hier dieses verborgene Wirken der Verführung sichtbar wird, hin zum Katholizismus, hin letztlich auch zu heidnischem Götzendienst. Denn das haben ja die Reformatoren damals noch klar erkannt und gesagt. Heute darf das ja niemand mehr sagen. Dass nämlich die katholische Messe Götzendienst ist und ein Greuel vor Gott. Dass sie absolutes Gegenteil ist von dem biblischen Mahl des Herrn. Und dass eben auch diese falsche Priesterschaft, die einen falschen Jesus angeblich täglich opfert, um Sündenvergebung zu erwirken, dass das eine heidnische Priesterschaft ist und nicht etwa irgendwelche Diener des wahren Herrn Jesus Christus. Das haben die Reformatoren noch sehr klar erkannt. Sie waren ja alle früher Katholiken und kannten dieses System von innen her. Und heute wird das alles mit dem Weichzeichner wegretuschiert. Das kann man ja heute so schön machen bei Fotos, dass man einfach irgendwelche unbequemen Dinge, die das Bild erschreckend scharf abzeichnet, dass man die wegretuschiert, sodass man nachher gar nichts mehr davon sieht. Aber das ist Betrug. Ja, und da lesen wir eben in diesem Sendschreiben von Thyatira, ab Vers 20, ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Das kann man wörtlich verstehen, ist vielleicht auch beides gemeint, das ist ja auch in der römischen Kirche so. Aber es ist ganz sicher auch übertragen zu verstehen, geistliche Unzucht bedeutet, wenn ein Gläubiger sich mit einem anderen Christus, mit einem anderen Geist, mit einem anderen Evangelium einlässt. Und das ist in der Ökumene eindeutig der Fall. Dort, wo wirklich Gläubige sich da verleiten lassen, da bewegen sie sich letztlich in Gemeinschaft mit Finsternismächten. Der Satan verkleidet sich als Engel des Lichts. Das gilt gerade auch für die ökumenische Bewegung. Und das ist genau der Punkt, dass hier Verführung geschieht. Verführung, dass auch solche, die eigentlich dem Herrn gehören sollten, anfangen in Gemeinschaft mit fremden heidnischen Religionen zu kommen, die sich aber als christlich tarnen. Und letztlich ist auch die liberale Theologie des Protestantismus nichts anderes als eine heidnische Religion, die mit dem wahren Christentum genauso wenig zu tun hat wie der Katholizismus. Das muss man auch mal deutlich sagen. Und was sind die Evangelikalen heute? Heute sind die Evangelikalen eine Bewegung der Vermischung und des Kompromisses, wo genau versucht wird, einen Mittelweg zu finden zwischen Bibeltreue, Heiligung und Absonderung, wie die Bibel sie lehrt, und eben diesem weltförmigen, in der Welt auch sehr angesehenen und mächtigen Gebilde der Namenschristenheit. Ja? Die Namenschristenheit ist ja einflussreich. Ja? Da gehören die Millionen dazu. Das sind die Bischöfe, die von den Politikern gehört werden. Und die Evangelikalen sind so versessen darauf, in der Welt eine große Rolle zu spielen, dass sie ganz beglückt sind bei dem Gedanken, dass der Papst sich ihrer annimmt und sie würdigt und ihnen eine Umarmung schenkt und ihr seid doch meine Brüder zu ihnen sagt. Ja? Und dann rechnen sie und sagen, ja, 1,1 Milliarden Katholiken, wir sind, wenn wir uns da anhängen, dann sind wir die größte Macht auf der ganzen Welt, die größte religiöse Kraft. Genauso haben sie es ja auch mit den Pfingstlern gemacht. Ja? Sie haben die Pfingstler und auch die ganzen fragwürdigen Strömungen der afrikanischen Geistreligionen, die absolute Irrsekten sind, die haben sie alle dazugezählt und haben gesagt, es gibt 600 Millionen Evangelikale. Wir sind die zweitgrößte Macht und wenn wir uns mit der größten zusammenschließen, dann sind wir etwas in der Welt. Und das ist das Denken der modernen Evangelikalen. Sie vermischen sich, sie lassen sich zurückführen nach Rom unter der Verführung, so können wir politisch Einfluss in der Welt gewinnen und so können wir zahlenmäßig eine große Macht darstellen für das sogenannte Evangelium. Aber welches ist denn da gemeint? Das ist nicht mehr das biblische Evangelium. Die ökumenischen Protestanten haben ein falsches Evangelium, die orthodoxen Ökumeniker haben ein falsches Evangelium, die katholische Kirche hat erst recht ein falsches Evangelium. Das ist ja alles nicht der wirkliche Rettungsweg. Und deswegen ist es eben eine ganz große Verführung, wenn Evangelikale heute letztlich auch aus Machtpolitik und aus dieser Tatsache, dass sie selber vom Wort Gottes und von Christus abgewichen sind, wenn sie sich diesen ökumenischen Bestrebungen anschließen. Aber das ist eine traurige Tatsache und ich möchte jetzt einfach mal ein paar Schlaglichter vortragen, die diese evangelikale Vermischung gerade auch in der Nähe oder im Rahmen des Luther-Reformationsjubiläums belegen. Ja, und da sehen wir auf der einen Seite, was die römische Kirche tut, um die Evangelikalen einzufangen. Ich lese aus Idea Spectrum. Kardinal Walter Kasper hat bei den zweiten ökumenischen Medientagen eine Rede gehalten. Und da hat er dann gesagt, Martin Luther sei heute in der katholischen Kirche ein Zeuge des Evangeliums. Im Grunde sei er, so der Kardinal, einst ein Reformkatholik gewesen. Es war die Schuld Roms, dass man den Ruf Luthers zur Umkehr und zur Bereinigung von Missständen nicht gleich gehört hat, sondern in Polemik verfallen ist. Allerdings habe er dann auch der Reformator bald nicht mehr auf Rom geachtet. Von daher sei der Bußgottesdienst am 31. Oktober 2016 im schwedischen Lund von historischer Bedeutung gewesen, da dort sowohl der Papst als auch evangelische Repräsentanten um Vergebung für das baten, was sie jeweils der anderen Seite angetan haben. Also da wird nach bewährtem charismatischem Muster stellvertretende Buße getan und Versöhnung proklamiert. Und im Grunde die Reformation in ihrem ganzen Anliegen, die Wahrheit des Evangeliums wieder ans Licht zu stellen, wird ausgelöscht. Ja, das war ein großer Fehler, die Reformation. Und die anderen sagen, ja, wir haben auch Fehler gemacht. Und dann kann man sich auf einer prinzipienlosen, falschen Einheit einigen. Das ist ganz interessant. Am Schluss zuvor äußerte als einen biblischen Impuls der Benediktinermönch Anselm Grün, da jeder Mensch eine Sehnsucht nach Gott habe, gelte es ihn auf Christus hinzuweisen. Ja, wenn man Anselm Grün so ein bisschen weiß, der ein heidnischer Mystiker ist und ein ganz großer Verführer, Marienanbeter, dann kann man sich nur wundern. Aber wer redet mit ihm zusammen? Tja, für den Vorsitzenden des Evangelischen Gemeinschaftsverbandes Württemberg, die APIS, Altpietisten Steffen Kern, Stuttgart, besteht die wichtigste Gemeinsamkeit zwischen Protestanten und Katholiken in dem Wissen, dass es im Glauben darum geht, dass Christus allein für das Heil des Menschen entscheidend ist. Tja, ne, das ist ein führender Sprecher des heutigen Pietismus und der Evangelikalen, der da sagt, die katholische Kirche hat genau dasselbe Evangeliumsverständnis wie wir. Auch interessant hier erst vor kurzem ein Artikel von einem Jürgen Diehl, freikirchlicher Pastor, wie biblisch ist die Marienverehrung, und da wird letztlich auch gesagt, dass ja die Evangelikalen durchaus auch Maria ein Stück verehren können, wenn auch nicht so krass wie die Katholiken. Und da wird zum Beispiel gesagt, was nun die erwähnten Marienerscheinungen anbetrifft, so können wir davon ausgehen, dass auch in unseren Tagen Gott bzw. Christus Menschen erscheint und durch Träume und Visionen zu ihnen spricht. Also das ist ein FEG-Pastor, aber der ist auch schon charismatisch verführt. Und die charismatische Verführung öffnet wieder für die katholische Verführung. Dann heißt es weiter, warum sollte dann nicht auch Maria Gläubigen erscheinen können? Biblisch spricht grundsätzlich nichts dagegen. Ja? Also ein evangelikaler Pastor sagt, die Marienerscheinungen sind echt. Ja? Also das ist der Gipfel im Grund, ja, dass hier so weit schon die Verführung gediehen ist. Der Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz, Hartmut Steeb, war bei Miteinander für Europa, so eine protestantisch-katholische große Demonstration in München 2016, da sagt er, das Eintreten für die geistliche Einheit unter Christen ist das Hauptprogramm für die Gemeinde Jesu. Diese Ansicht vertrat der Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz, Hartmut Steeb, beim ökumenischen Kongress Miteinander für Europa in München im Juli 2016. Ja, also das ist die wichtigste Aufgabe, die falsche Einheit zwischen Protestanten und Katholiken herzustellen. Das sagen heute führende Evangelikale. Ja. Eine Meldung von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom März 2017. Ökumene war gestern, heute wollen Katholiken und Protestanten ein Kirchenleib werden. Davon ist der Rom-Korrespondent Jörg Bremer überzeugt, wie er in seinem Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung schreibt, hat der Dialog an Geschwindigkeit und Tiefe gewonnen. Das ist leider eine Tatsache. Jüngstes Beispiel sei die internationale Konferenz von Katholiken und Lutheranern über Martin Luther und die Sakramente. Veranstalter waren die Päpstliche Universität der Jesuiten, die Gregoriana, das Paderborner katholische Johann Adam Möhler Institut für Ökumene und der Päpstliche Rat für die Einheit der Christen. Und dann haben sie gesagt, wir müssen bald gemeinsam Eucharistie feiern. Das heißt, die katholische Kirche versucht alles, um die Protestanten und auch die Evangelikalen jetzt praktisch zu sich hinüberzuziehen. Und ein Bischof, der in Idea immer wieder eine Stimme bekommt bei den Evangelikalen, das ist Ulrich Wilkens, der im Grunde auch ein liberaler und ökumenischer Bischof ist, nur ein bisschen konservativer und deswegen wird er gerne gehört. Und er sagt, eine Weltkirche, die dann wieder in ihrem Gottesdienst die Gegenwart ihres einen Gottes erfahren darf, die in ihrem Leben seinem Willen gehorsam wird und durch gemeinsames missionarisches Wirken in der Welt so viel Achtung gewinnt, dass schließlich alle am Glauben der einen Kirche teilhaben. Es können auch gemeinsame Ordnungen des Lebens der Kirche und ihrer Ämter geschaffen werden, die ihrer Einheit dienen und an deren Spitze der Bischof von Rom als von allen anerkannter Repräsentant der Liebe Christi steht, wie es im ersten Jahrtausend gewesen ist. Das sagt ein protestantischer, ein lutheranischer Bischof heute. Ja, und die Evangelikalen finden das ganz toll. Und wenn man weiß, die Kirchengeschichte studiert hat, was die Päpste im ersten Jahrtausend alles schon an Verbrechen begangen haben und wie sie die Herrschaft an sich gerissen haben und diktiert haben, dann kann man sich nur wundern, wie blind solch ein protestantischer Theologe ist, wenn er sagt, im ersten Jahrtausend war alles schön und harmonisch und in Einheit. Wohin das eben dann führt bei den Evangelikalen, bei dem Gemeindefestival, Spring Festival, sagte Michael Diener. Der Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes Michael Diener Kassel hat an die christlichen Gemeinden appelliert, Kontakte zu Moscheegemeinden zu knüpfen. Christen und Muslime müssten sich gemeinsam für ein friedliches Zusammenleben der Religionen einsetzen. Ja? Also da ist auch ganz deutlich, Ökumene bedeutet immer auch Religionsvermischung mit heidnischen Religionen. Ja, auch eine interessante Meldung von der Schweizerischen Evangelischen Allianz. Da hat einer der führenden Motoren der Ökumene von Seiten der Evangelikalen gesprochen, das ist nämlich Professor Dr. Dr. Schirmacher. Früher ein Fundamentalist, ein Mensch, der sehr deutliche Positionen bezogen hat und der jetzt immer mehr abrutscht in das liberal-ökumenische Lager. Und er hat also ganz offen geworben. Da heißt es, Professor Thomas Schirmacher genießt als ehemaliger Studienabgänger der STH Basel mit entsprechendem Bibelverständnis und vielen weltweiten Kontakten, insbesondere als Präsident der Kommission für Religionsfreiheit der weltweiten Evangelischen Allianz, nicht nur das Vertrauen der evangelikalen Christus, sondern von Papst Franziskus, den er als Vertreter der Evangelikalen in der katholischen Kirche beschreibt. Sein Buch Kaffeepausen mit dem Papst zeugt davon. Ja, aber das ist eine Tatsache, dass genau Papst Franziskus eine wirkliche Offensive gestartet hat, um die Evangelikalen zurückzubringen nach Rom. Er hat bei den Pfingstlern angefangen und hat da eine Botschaft, eine Videobotschaft führenden Extrempfingstlern gesandt, wo er sie als seine Brüder bezeichnet und sagt, dass er Sehnsucht hat, mit ihnen wieder eins zu werden. Und er hat auch in letzter Zeit führende Repräsentanten der Evangelischen Allianz, der Weltallianz, in persönlichen Audienzen empfangen. Und Thomas Schirmacher war, ich glaube, inzwischen schon 3 oder 4 Mal zu so einer Audienz beim Papst. Und er wirbt ganz eindeutig für die ökumenische Annäherung an die römische Kirche. Ich zitiere, laut Schirmacher haben sich in der römisch-katholischen Kirche zwei entscheidende Dinge verändert. Die Kirche ist noch stärker in Richtung der evangelikalen Christenheit gerückt. Ihr Lieben, das ist ein Betrug sondersgleichen. Man müsste sagen, die evangelikale Christenheit ist noch näher in Richtung Rom gerückt. Das ist das Problem, nicht andersrum. Und hat mit ihr viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Der einzige große Knackpunkt bleibt die Marienverehrung. Das haben wir gerade vorher gelesen, wie ein anderer Theologe sagt, das ist eigentlich gar kein Problem, die Marienerscheinungen sind echt, da können wir sie doch ruhig verehren. Ja. Zum Zweiten hat die Kirche einen zugänglichen Papst erhalten, der nicht nur in der Kantine mit den vatikanischen Mitarbeitenden ist, sondern auch von außen her viel besser erreichbar ist als noch sein Vorgänger Benedikt der 16. Doch schon dessen Jesusbuch habe deutlich gemacht, dass sich die katholische Kirche den evangelischen Christen annähre. Die Konsequenz dieser Verführung, die Schweizerische Evangelische Allianz wird nun das Gespräch mit der Schweizerischen Bischofskonferenz aufnehmen, mit der Absicht, regelmäßige Kontakte zu pflegen. Ja, geschieht natürlich in Deutschland schon die ganze Zeit. Und es hat auch jetzt vor kurzem wieder geheißen, die Allianz sollte sich bewusst öffnen, auch für Katholiken, die bei ihr mitarbeiten wollen und die eben auch das Allianzverständnis teilen. Wie das Ganze dann in der Praxis aussieht, vielleicht auch noch so ein Schlaglicht, schon von 2014. 450 Christen haben den ökumenischen Gottesdienst am Ahrtalsee gefeiert, das ist im Siegerland. Und dann heißt es, in diesem Jahr luden die evangelischen Gemeinden Altenkirchen, Bischofen, Niederweidach, Wilsbach, Erda und Großaltenstädten, die katholische Gemeinde Bicken, FEG Bischofen und evangelisch-freikirchliche Gemeinde Erda ein. Ehrengast war der Liedermacher Siegfried Fietz. Helge Stadelmann, er da nahm in der Predigt das Motto Fair Play auf. Helge Stadelmann ist der Rektor der Freien Theologischen Hochschule Gießen. Der hat in einem ökumenischen Gottesdienst im Siegerland mitgewirkt und dort die Predigt gehalten. Das ist also so ein kleines Schlaglicht, wie das eben ganz konkret aussieht. Dann Johannes Hartl, ein extrem charismatischer und überzeugter katholischer Theologe, ist einer der Starredner auf fast einer ganzen Anzahl von evangelikalen Veranstaltungen, bis hin zur Bibelschule Wiedenest, der Wiedenester Männertag, da war er der Starredner, aber auch bei Pietisten ist er immer wieder eingeladen und er hat eine militante Mischung von extrem charismatischen Irrlehren und katholischen Irrlehren. Der ist natürlich voll auf der Linie der römischen Kirche. Ja, sagt aber, er sei ein Evangelikaler und dort wird eben das Gerücht verbreitet, der neue Papst Franziskus sei praktisch ein evangelikaler Undercover-Agent in der römischen Kirche und er würde bald, das hat Stadelmann so gesagt, er würde praktisch wie Glasnost, wie so Gorbatschow das Sowjetimperium umgedreht hat und geöffnet hat, so würde praktisch Papst Franziskus die römische Kirche öffnen. Ausgerechnet ein Jesuit. Ja, man hat keine Ahnung mehr, man hat keine Vorstellung mehr von dem, was eigentlich im Grund geistlich passiert und wer dieser Orden der Gesellschaft Jesu wirklich ist und was er für Ziele hat. Ja, also da ist eine gerichtliche Blindheit vorhanden. Ja, vielleicht noch ein Zitat. Hochrangige Vertreter der weltweiten evangelischen Allianz, des Weltkirchenrats, des Vatikans und der Weltpfingstbewegung trafen sich erstmals zu einem Meinungsaustausch in Bossé bei Genf. Mitinitiator des zweitägigen Treffens war das globale christliche Forum, dem alle vier Kirchenzusammenschlüsse angehören. Ja, da wird gestrickt an dieser unbiblischen Vereinigung und das ist letztlich der Trend, der sich eben durch dieses Jubiläum einfach nochmal vermehrt hat, der aber schon vorher klar erkennbar war. Wo führt das alles hin? Nun, ich denke, für den Studenten, den Erforscher des biblischen und des prophetischen Wortes, ist es glasklar, dass eben das Endziel das sein wird, was eben auch in der Offenbarung beschrieben wird, nämlich die Hure Babylon. Und das wollen wir vielleicht uns miteinander noch einmal ansehen, was hier geschrieben steht im Buch der Offenbarung, vor allen Dingen im 17. Kapitel, über diese abtrünnige Frau. Und das Bild der Hure ist immer ein Bild derer gewesen, die in Beziehung zu Gott standen, die Licht über Gott hatten. Das abtrünnige Gottesvolk Israel wird als Hure bezeichnet. Und genauso kann die Hure Babylon hier nur das abtrünnige Gottesvolk, der ehemalige Gottesvolk der Namenschristen sein, die einmal in einer Beziehung zu Christus standen und sich abgewandt haben von dieser Beziehung. Und da lesen wir Offenbarung 17, ab Vers 1, einige Verse. Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam zu mir und redete mit mir und sprach zu mir: Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht oder Hurerei getrieben haben und von deren Wein der Hurerei die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis oder Mysterion, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu, und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Und der Engel sprach zu mir: Warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die sieben Köpfe und die zehn Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr, und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen, und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Ja, und da geht es dann weiter, da geht es eben dann auch noch um diese sieben Köpfe und die sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Und letztlich sind sich die allermeisten bibeltreuen Ausleger in vielen Jahrhunderten einig gewesen, dass hier ein prophetisches Bild gezeigt wird der römisch-katholischen Kirche in ihrer Weltherrschaft. Und das ist auf der einen Seite deutlich, die Wurzel ist Rom. Die Wurzel ist dieses Tier, das ist das Römische Reich, das finden wir an verschiedenen anderen Stellen, vor allen Dingen auch eben in Propheten Daniel wieder, aber auch in der Offenbarung selber, das ist das wiedererstandene Römische Reich, das auf eine gewisse Weise eine Schlüsselrolle spielen wird, eben auch in der allerletzten Zeit. Und auf der anderen Seite ist es interessant, dass eben diese abtrünnige Frau auf dem Tier reitet. Ja, und das heißt, und das ist übrigens eine ganz interessante Beschreibung, ich beschäftige mich gerade vertieft mit Kirchengeschichte, der Beziehung zwischen dem Reich und der römischen Kirche. Ja, also wenn so eine Frau auf so einem riesen Monsterviech reitet, dann kann man die Frage stellen, wer lenkt eigentlich wen? Ja, das ist nicht immer gesagt, dass die Frau das Tier lenkt, manchmal lenkt das Tier auch die Frau. Und genau so war das übrigens. Ja, dieser Konflikt beschreibt auch ein Stück diese Situation der römischen Kirche, wo zum Teil eben die Kirche als Instrument, als Herrschaftsinstrument des Römischen Reiches benutzt wurde. Gerade nach Kaiser Konstantin war das eben das Bestreben des niedergehenden Römischen Reiches damals, sich nochmal eine Massenbasis, eine Identifikation und eine positive religiöse Basis zu schaffen, indem sie eben das entartete, damals schon entartete Christentum benutzt haben als eine Art Ersatzreligion für den kraftlos gewordenen Götzenkult des alten Rom. Ja, das ist die eine Seite. Das Reich hat das Tier, hat die Frau benutzt. Und auf der anderen Seite gab es eben später Phasen, wo tatsächlich die Frau, das heißt die römische Kirche, die Machtkirche, das Reich gelenkt hat und zu beherrschen versucht hat. Ja? Aber auf jeden Fall ist da ein völlig unheiliges Bündnis zwischen weltlicher Macht und einer falschreligiösen geistlichen Macht abgebildet. Und es ist ganz klar, die Entartung der römischen Kirche, die war da schon längst passiert, sonst hätte diese Verbindung gar nicht geschehen können. Diese Entartung ist bereits im 2. Jahrhundert ganz deutlich festzustellen und hat ihre Wurzeln schon im Ende der Apostelzeit. Ja? Sehr interessant, dass der Apostel Paulus sagt, nach meinem Weggang werden verderbliche Wölfe, reißende Wölfe hineinkommen. Sie werden die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Das geschah schon, als die Apostel abgerufen wurden. Und der letzte Apostel, der Apostel Johannes, muss im letzten Buch der Bibel im Grund diese Entartung prophetisch noch einmal ganz ernst und warnend vor die Augen der damals noch lebenden wahren Gläubigen stellen. Und damals war schon diese entartete Religion ein Stück in den Anfängen erkennbar. Und ein Diotrephes hat zum Beispiel die Apostel schon gar nicht mehr angenommen. Das ist ja ein Alarmzeichen. Das ist ja erschreckend im Grunde, wenn man sich das vorstellt. Da muss schon einiges vorher passiert sein. Also diese Entartung war schon damals da. Und sonst hätte der Kaiser Konstantin diese falsche Christenheit überhaupt nicht benutzen können, um seine Macht dadurch zu stabilisieren. Aber wenn wir diese Prophetie insgesamt anschauen, dann sehen wir auf der anderen Seite, die Quelle ist ganz klar, das ist die Rom, das Römische Reich und die römische Kirche. Die Frau ist bei diesen sieben Hügeln oder sieben Bergen. Auf der anderen Seite ist auch klar, dass dieses Bild, das eben hier gezeichnet wird, von der weltweiten Macht, dass also diese Kirche alle Könige und alle Völker der Erde mit ihrem Wein der Hurerei berauscht, dass das noch nicht heute der Fall ist und auch noch nie in der gegenwärtigen Geschichte, bisherigen Geschichte der Fall war. Sondern ich denke, dass das auch darauf hindeutet, dass eben am Ende diese Hure Babylon auch eine Welteinheitskirche und Welteinheitsreligion geworden sein muss, die eben dann auch der Antichrist oder der römische Gewaltherrscher über die Welt benutzen will, um die ganze Welt zu beherrschen. Ja, das ist ja ein Unterschied, das Römische Reich, die Ökumene, so was das biblische Wort damals bedeutet hat, das war das Römische Reich. Ja, das war die damalige Welt in den Augen der Menschen, aber in den Augen Gottes gab es natürlich noch die ganzen anderen Menschen auch. Es war keine weltweite Herrschaft im engeren Sinn, was damals gewesen ist. Aber am Ende wird ja die ganze Welt zusammengefügt sein. Auch diese mediale Kontrolle ist ja in Offenbarung 13 mit dem Bild, das spricht und das alle Menschen sozusagen auf der Welt zugleich sehen. Das ist ja angedeutet zumindest, ja, dass da eine ganz andere Dimension nochmal sein wird am Ende. Und da wird diese abtrünnige Welteinheitskirche eben eine Welteinheitsreligion sein, die ganz offensichtlich auch die heidnischen Religionen in sich umfasst. Sonst wäre dieser komplette Einfluss gar nicht denkbar. Ja? So sehen es viele Bibelausleger, so sehe es auch ich. Und es bedeutet, wir sind auf dem Weg zu dieser Welteinheitsreligion und es ist dem Teufel ein großes Anliegen, dass auch wahre Gläubige verführt werden auf diesem falschen Weg. Und tatsächlich muss es auch so sein, denn in Offenbarung 18 lesen wir, geht aus ihr mein Volk. Und das heißt, dass zu diesem Zeitpunkt noch irgendwo echte Gläubige mit in dieser großen Vermischung drin sein müssen. Aber wir, die wir im Grunde die Bibel schon vorher kennen und studieren, wir sollen erst gar nicht in diese Vermischung uns hineinziehen lassen. Und das ist, denke ich, die ganz große Herausforderung der heutigen Zeit, dass wirklich bibeltreue Gläubige, die selber noch einen klaren Blick haben, auch andere Kinder Gottes warnen und aufklären müssen, dass es hier um eine absolut verderbliche Entwicklung geht, wo im Grunde immer mehr Menschen hineingezogen werden sollen in eine falsche Einheit, in eine falsche religiöse Einheit. Und wir haben das gesehen an dem Zitat von dem Diener, der also ganz offen zum Dialog mit Muslimen aufruft. Das bedeutet Religionsvermischung und es bedeutet offener Verrat an dem Herrn Jesus und seinem Anspruch, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das wird natürlich von der ökumenischen Bewegung völlig bestritten und genau an dem Punkt sind wir auch gefordert, ein Zeugnis abzugeben, uns selber abzusondern und wirklich auch diejenigen auch in diesen evangelikalen gemischten Kreisen zu warnen, die sich überhaupt noch warnen lassen. und die den Heiligen Geist überhaupt haben. Das sind, denke ich, nur noch eine Minderheit, muss ich auch mal sagen, dass ich fürchte, dass die große Mehrzahl derer, die in den evangelikalen, charismatischen Gemeinden sind, nicht wiedergeboren sind, gar nie das echte Evangelium gehört haben. Und auch das sollte uns ins Gebet treiben und zum Zeugnis treiben, auch unter solchen Menschen. Die ökumenischen Verführer spielen ja immer mit Zahlen, und das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, aber ich sage es nochmal, dass sie sagen, ja, 2 Milliarden Menschen haben das Evangelium schon gehört und sind schon Christen, und 5 Milliarden müssen das Evangelium noch hören. Ja? Und das ist eine Lüge, das stimmt einfach nicht. Sondern diese 2 Milliarden, da werden alle irgendwie erklecklichen Namenschristen, die man nur zusammenkratzen kann, mit reingezählt, die nie das Evangelium gehört haben, die nie errettet sind, die bloß vielleicht mal eine Säuglingstaufe erlebt haben von irgendeinem Pfarrer. Und das ist ja der große Betrug, ja, dass man in den protestantischen und katholischen und orthodoxen Kirchen sagt, deine Taufe ist es, die dich rettet. Ja. Du bist letztlich durch die Sakramente der Priester gerettet und nicht durch den Glauben an Christus. Und das ist der große Betrug. Deswegen nicht diese 2 Milliarden haben es schon gehört und 5 Milliarden müssen es hören, sondern 7 Milliarden müssen es hören. Und die wahren Gläubigen sind eine kleine Minderheit. Ja, auch inzwischen, denke ich, unter den Evangelikalen. Und deswegen, auf der einen Seite brauchen diese Menschen wirklich noch das Zeugnis der Wahrheit und das Gebet von unserer Seite, dass noch viele sich aus diesem vermischten Sumpf echt bekehren und auch dann absondern. Und dieser Ruf zur Absonderung, ja, der ist mir immer wieder wichtig. Den will ich auch dieses Mal euch nicht vorenthalten, was die Bibel gegenüber gerade dieser babylonischen Vermischung in 2. Korinther 6 sagt. Und es ist einfach wichtig, dass wir das auch den Menschen weitersagen. Wir lesen ja ab Vers 14 in 2. Korinther 6 diese große biblische Lehre von der Absonderung der wahren Gemeinde. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Ja, also da geht es wirklich darum, dass wir, wenn wir ein Tempel Gottes sind, und das beginnt ja mit der Innewohnung des Heiligen Geistes, was unser Bruder schon gesagt hat, ja, zu dem wahren Tempel Gottes gehören nur die, die wirklich den Geist Gottes und Christus in sich haben, die also wiedergeboren sind. Und das sind ja die ganzen Scharen von Katholiken, Orthodoxen und Protestanten eben nicht. Sie sind nicht wiedergeboren, sie haben kein Leben von oben, sind verlorene Leute, die nur das Etikett Christ auf sich kleben haben, aber der Inhalt ist Heide, Götzendiener. Und von diesen Menschen müssen wir uns absondern, gerade auch, damit wir sie vielleicht noch mit einem Ruf zur Buße erreichen können. Das ist nämlich gar kein Gegensatz. Sondern wenn ich mich noch in der Vermischung befinde, dann bezeuge ich diesen Leuten, ihr seid schon recht. Ja? Die wirkliche Botschaft des Evangeliums und der Umkehr können wir eigentlich nur weitergeben, wenn wir selber abgesondert sind. Wenn wir in der Stellung sind, in der Christus uns haben will. Und das heißt, in einer unabhängigen, bibeltreuen Gemeinde, die weder mit Ökumene noch mit Charismatik oder Allianz irgendwie verbandelt ist. Das sollte eigentlich unsere Stellung sein. Und dann haben wir auch die Vollmacht und die geistliche Kraft, Menschen etwas weiterzusagen und sie herauszurufen aus dieser unbiblischen Vermischung. Und da ist eigentlich das so deutlich, wenn du wirklich selber ein Tempel Gottes bist, wenn du dem Herrn angehörst, was hast du dann in dieser babylonischen Vermischung zu suchen? geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. Das sagen nicht wir, das sagt der Herr Jesus zu den Menschen, die in dieser Vermischung noch sind. Und das ist übrigens genau ein Echo der alttestamentlichen Aufrufe, die wir in den Propheten finden in Bezug auf das Hinausgehen aus Babylon. Und das ist auch jetzt wieder der ganz konkrete Bezug. Ja? So wie damals dieses Volk Israel, die Juden aus Babylon hinausgehen sollten, wo sie in der Vermischung mit den Heidenvölkern waren, so soll der endzeitliche treue Überrest der Gemeinde hinausgehen aus dem geistlichen Babylon. Und das ist die römische Kirche, die Ökumene, diese große Einheitsbewegung, die wegführt von Christus statt zu ihm hin. Davon müssen wir uns absondern. Und dann haben wir auch die Gemeinschaft mit dem Herrn. Und das ist so wichtig, dass wir in einer Gemeinde sind, wo der Herr Jesus wirklich in der Mitte sein kann, weil sie abgesondert ist von der Welt und der Sünde und den Irrlehren. Ja? Diese Verheißung nehmen sehr, sehr viele Menschen gerne für sich in Anspruch, die sie überhaupt nicht erleben werden, weil sie die Voraussetzungen nicht erfüllen. Ja? Diese Verheißung, dass der Herr wirklich in der Mitte ist und segnet und auferbaut, kann eigentlich nur eine Gemeinde haben, die eben auch in der biblischen Absonderung lebt. Und deswegen, dazu möchte ich einfach Mut machen, dass wir selber, vielleicht wo es noch nicht geschehen ist, diesen Schritt zur Absonderung tun. Dass wir beten für die Menschen, die in der Verführung sind, die sich von diesem Nebel der ökumenischen Einheit benebeln lassen, dass sie doch noch aufwachen. Und die, die echt sind, die müssen irgendwann auch aufwachen und die Konsequenz ziehen, um nicht letztlich teilzuhaben an dem Gericht über die Hure Babylon. Und das ist dann auch der Punkt, dass wir eben auch beten sollten für die Stärkung dieses bibeltreuen Überrestes. Und das ist natürlich auch wieder, da ist, denke ich, so wichtig, was wir auch gehört haben in diesem einleitenden Wort, wo das Gebet von Nehemia uns geschildert wird über Jerusalem in Ruinen. Weil wir müssen ganz ehrlich sagen, die bibeltreuen Kreise, die es noch gibt, die bibeltreuen Gemeinden, sind oft in einem notvollen, schwachen, geschwächten Zustand. Auch dort sind die Mauern manchmal nicht so ganz richtig aufgebaut und geschlossen. Und dort gibt es viel Not und Schwierigkeit. Aber das ist kein Grund, sich davon fernzuhalten und sich den Mühen einer Aufbauarbeit unter solchen bibeltreuen Gläubigen zu entziehen. Und es gibt leider viel zu viele, die irgendwo völlig ohne irgendeine Gemeinde und Gemeinschaft in der Luft hängen und nicht hierhin und nicht dorthin gehören und deren Kraft damit auch für das Werk des Aufbaus der Mauern Jerusalems nicht zur Verfügung steht. Ja, das ist schade. Da müssten wir uns selber auch mal Gedanken machen, gehöre ich wirklich zu denen, die bereit sind, dieses Aufbauwerk mit zu stärken, mich unter das Joch zu beugen, wie es in Nehemia dreimal kritisch gesagt wird, von denen von Tekoa war das, glaube ich, wo die Oberen sich nicht unter das Joch dieser gemeinsamen Arbeit gebeugt haben, die beiseite gestanden haben und womöglich noch kritisiert haben. Und deswegen, das ist vielleicht auch so ein Punkt, auf der einen Seite geht es darum, dass wir die wahre Gemeinde, diese Brautgemeinde auferbauen und stärken, die in der heutigen Zeit schwach ist, angefochten ist, aber dennoch geistlich ungeheuer wichtig. Denn das ist die wahre Gemeinde. Das ist diese Säule und Grundfeste der Wahrheit. Nicht irgendwelche vermischten ökumenischen und evangelikalen Gemeinden. Die können doch diesen Auftrag von 1. Timotheus 3, Vers 15 überhaupt nicht erfüllen. Die Säule und die Grundfeste der biblischen Wahrheit zu sein. Die haben ja die biblische Wahrheit selber verraten und verlassen. Wer kann denn die biblische Wahrheit noch verteidigen, außer denen, die wirklich mit einem einfältigen Herzen an die Irrtumslosigkeit und Inspiration der Heiligen Schrift glauben. Und dazu gehört eben auch, dass wir bemüht sind, noch Gemeinde mitzubauen, die auf diesem Boden des wahren Evangeliums, des wahren Herrn Jesus, des Wortes Gottes in aller Schwachheit und Anfechtung bibeltreue Gemeinde bauen. Und das ist die Alternative. Nicht nur, dass wir eine ökumene-kritische Meinung haben, ja, das ist recht und gut und auch wahrhaftig und notwendig, aber dass wir wirklich auch teilhaben an dem Aufbauwerk der wahren Gemeinde und besonders daran, eben die Mauern um dieses Heiligtum Jerusalems aufzubauen, zu reparieren und zu schließen, damit eben genau die Braut Christi in dieser Absonderung für den Herrn leben kann, bis er kommt und die Gemeinde in die Herrlichkeit holt. So lange sind wir gefordert zu kämpfen, Zeugnis zu geben und auch eben in Treue biblische Gemeinde mit aufzubauen. Das ist die Antwort, die wir geben sollten auf die ökumenische Verfügung. Ich möchte schließen mit einem Wort, mit einigen Versen aus dem letzten Kapitel von Offenbarung. Offenbarung 22 ab Vers 10. Da ist von einem Engel die Rede, Johannes sieht einen Engel und da heißt es, er sprach zu mir, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Ja, wir wollen aufschauen auf unseren Herrn Jesus Christus, der bald kommt. Und wir wollen ihm treu sein. Wir wollen auch die persönliche Beziehung zu ihm stärken lassen und uns zurüsten lassen, damit wir wirklich in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus überwinden, in dieser letzten Zeit das Zeugnis der Wahrheit noch ausrichten, ihm treu dienen. Dazu möge einfach der Herr Gnade schenken, dass auch diese Verkündigung und das, was wir heute hören werden, dazu beiträgt, dass wir dazu zugerüstet werden. Amen. Ah ja, wir können gerne das auch so mit einem Gebet abschließen. Vielleicht stehen wir dazu auf, wer noch kann. Ach ja, lieber Herr Jesus Christus, wir können dir nur danken, unserem wunderbaren Herrn und Retter, der sein Blut gegeben hat, der sich ganz hingegeben hat für uns, um uns herauszuretten aus der Finsternis, aus der Blindheit, in der wir waren, aus der Sünde und Rebellion, in der wir gelebt haben. Du hast uns geheiligt und gereinigt, du hast uns Vergebung geschenkt, du hast uns zu dieser keuschen und heiligen Brautgemeinde zusammengeführt, von der wir lesen durften. Ach Herr, und es sollte unser Anliegen sein, dass wir wirklich auch in Hingabe und Keuschheit unbefleckt und einfältig dir nachfolgen, uns von nichts ablenken lassen, von nichts verleiten lassen in dieser Welt, die Treue von dir gegenüber zu verlassen. Und doch haben wir auch gelesen von den Warnungen, dass es so manche Verführungsströmungen in dieser Welt gibt, die auch Gläubige ablenken wollen und zur Untreue verführen wollen. Und wir bitten, dass du unsere Herzen prüfst und läuterst und reinigst, dass du uns bewahrst und noch viele andere, Herr, dass du Umkehr wirkst, auch unter den Menschen, die in dieser Vermischung sind, die auch dem verführerischen, ökumenischen Gedankengut nachgegeben haben, Herr. Führe du noch viele auch letztlich zur Erkenntnis der Wahrheit und zur Buße und schenke, dass dieser treue Überrest, die wahre Gemeinde, noch gestärkt wird, dass wirklich auch wir ein Zeugnis weitergeben können von dir und deiner Gnade und Herrlichkeit, das auch Kraft hat und das Bestand hat, bis du wiederkommst. Herr, stärke uns und heilige uns und erwecke und belebe uns auch, Herr, dass wir diesen Auftrag bis zum Ende durchführen können und uns nicht einschüchtern lassen und ablenken lassen von den endzeitlichen Verführungsmächten. Du bist der Sieger, Herr Jesus. Dich wollen wir rühmen, preisen und anbeten. Amen. Amen.